Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie bei diesem schon fast sommerlichen Wetter. Eine Ankündigung zunächst. Nächste Woche entfällt die Lehrveranstaltung wegen anderweitiger Termine. Also die nächste findet dann in 2 Wochen erst wieder statt. Und zwar dann am 9. Mai. Wieder zu der Zeit und vom gleichen Ort. Eine andere Ankündigung, nur für den Fall, dass Sie von mir nicht genug kriegen können und Zeit haben. Um 21 Uhr heute gibt es eine Fernsehsendung im Bayerischen Fernsehen, Forum Alpha mit mir, über Lust auf Weltuntergänge. Also wie gesagt, wenn Sie nichts anderes zu tun haben, können Sie sich eine Dreiviertelstunde damit beschäftigen, sofern Sie Bayern Forum Alpha empfangen. So, nun, wir haben zum letzten Mal uns in der Hauptsache mit Möglichkeiten außerirdischer Einschläge beschäftigt, mit Gefahren aus dem Kosmos, mit Szenarien, apokalyptischen Szenarien, die nicht hier auf der Erde zusammengebraut werden, sondern uns eben aus dem Kosmos bedrohen. Kurz zusammengefasst und wiederholt, einmal zumindest vor 65 Jahren Millionen, wie schon mehrmals erwähnt, als die Saurier dann verschwanden, kam ein gewaltiger Asteroid auf der Erde geflogen, ungefähr von der Größe des Mount Everest und hat dann die Erde ganz kräftig durchgeschüttelt. Woher weiß man das so genau? Man hat einen riesigen Krater gefunden in Mexiko, den kaum jemand mit einer Schaufel ausgehoben haben kann und der auch keine Laune der Natur darstellt. Und das ist entscheidend, indem sich eine ungeheure große Konzentration chemische Elemente findet, wie sie sonst auf der Erde nicht vorkommen. Also das Ding muss aus dem Weltall dahergeflogen gekommen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass in nächster Zeit, wie schon gesagt, wieder so etwas passiert, und so ein vergleichbar großer Asteroid uns trifft, ist nicht sehr groß. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwo angeschossen oder überfahren werden, ich wünsche es Ihnen nicht, oder beim Zahnarzt sterben, ist höher, als dass sie von so einem kosmischen Ding erschlagen werden. Allerdings gab es kleinere Anschläge, Kometen, also Anschläge in Anführungszeichen, im beginnenden 20. Jahrhundert, ihr habt das auch erwähnt, ein Komet, der in Sibirien runtergekommen ist. So etwas passiert öfter, aber die fallen dann meistens in unbewohntes Gebiet, bisher war es zumindest immer so, oder in Ozeane, wo dann zwar Fische in Aufregung geraten, aber keine Menschen zu Schaden kommen. Also ausgeschlossen ist es nicht, aber nicht so wahrscheinlich wie bestimmte andere Ereignisse. Dann haben wir auch über die Möglichkeit außerirdischen Lebens und natürlich spekulativ darüber gesprochen, ob es außerirdische Zivilisationen gibt, die uns vielleicht angreifen könnten. Nun, Leben auf anderen Planeten ist sehr wahrscheinlich. Es wäre ein riesiger Zufall, ein fast zu großer Zufall, dass unter den Milliarden, Abermilliarden Planeten, die es gibt, die Erde der einzige lebensfreundliche Planet ist. Dazu muss man ja auch sagen, dass Lebewesen ja nicht unbedingt optimale Temperaturen brauchen, optimale Umstände wie etwa in Mitteleuropa, sondern auch in extremen, unter extremen Temperaturen leben können, ungefähr zwischen minus 50 und plus 50 Grad Celsius in dieser Spanne, kann sich Leben durchaus entfalten. Denken Sie an die antarktischen Pinguine oder an Wüstenbewohner, die in extremer Hitze leben. Das heißt, es muss ein Planet nicht besonders günstige Voraussetzungen haben, um Leben in irgendeiner Form hervorzubringen. Er darf nicht zu nahe an der Sonne liegen, sozusagen auch nicht zu weit entfernt davon, aber irgendwo so ungefähr wie die Erde zur Sonne, da geht sich Leben also sehr gut aus. Eine andere Frage ist natürlich, ob es auch intelligentes Leben gibt, das wird dann schon weniger wahrscheinlich. Und noch unwahrscheinlicher ist es, dass es gleichzeitig jetzt im Universum eine Zivilisation gibt, so wie die unsere, die mit Funkgeräten arbeitet und so weiter und die auf der Suche ist nach uns. Also das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Und sogar wenn sie auf der Suche wären, sind sie wahrscheinlich so weit entfernt von hier, dass die Zeit nicht ausreicht, uns zu finden. Und umgekehrt wird uns die Zeit nicht reichen, sie zu finden. Es ist ja nicht ganz einzusehen, warum man da Milliarden in solche Projekte investiert, nicht außerirdische Intelligenzen sucht, was erhofft man sich davon, nicht wahr, dass die uns schon friedlich begegnen, wenn sie denn kämen, nicht, dass wir von ihnen irgendwas lernen. Das habe ich zum letzten Mal ja alles ausgeführt. Interessant ist vielleicht die Frage, wenn jetzt eine Bedrohung, eine realistische Bedrohung durch einen großen Asteroiden wahrgenommen werden würde, was könnten wir tun? Natürlich haben sich auch sogenannte Impact-Forscher immer wieder Gedanken gemacht. Nun, das Weltall wird ja heute von Astronomen permanent beobachtet. Die Saurier waren keine Sternbeobachter, die hatten keine Ahnung, was kommt. Es wäre möglich, dass wir einen Asteroiden oder vergleichbaren Körper, der auf der Erde zu liegt, schon 20, 30 Jahre vorher bemerken. Gut, dann wäre vielleicht genug Zeit, man könnte hoffen, dass man in diesen 20, 30 Jahren auch neue Technologien findet, um so etwas abzuwehren. Nur wäre das der günstigste Fall. Es könnte sein, dass wir den erst, das Astronomen den erst bemerken, wenn er nur noch ein paar Wochen braucht, bis auf der Erde fällt. Dann gäbe es vielleicht die Möglichkeit, einen nuklearen Sprengkopf dem entgegenzuschleudern, aber er dürfte nicht zu nahe auf der Erde sein, denn es hätte ja keinen Sinn, wenn wir zwar das Ding sprengen, aber dann hunderte mittelgroße Brocken sich, was weiß ich, auf ganz Europa verteilen würden. Das wäre ja auch nicht lustig. Also kurz und gut, so ein Impact ist nicht ganz auszuschließen, wenn auch, wie gesagt, recht unwahrscheinlich. Entsprechende Hollywood-Filme, wo dann natürlich eine Abwehr möglich ist und wo es dann Helden gibt und so weiter, die bleiben allerdings Klischees vorbehalten. Gut, es hat sich das ergänzen noch, ein philosophischer Aspekt, über die Frage nach belebten Planeten auch jemand beschäftigt, von dem man es vielleicht nicht annehmen würde, nämlich Immanuel Kant. Kant meinte, dass die Vollkommenheit eines Planeten sich danach misst, ob er Leben entwickelt hat oder nicht. Das heißt, ein Planet wird erst dann vollkommen gewissermaßen, wenn er Leben trägt. Und ich darf hier auch wieder wörtlich zitieren. Kant war ja nicht nur Erkenntnistheoretiker und hat nicht nur sich mit Ethik beschäftigt, er hat auch vor allem mit Astronomie und mit Geografie sich befasst, also seine Vorlesungen zur physischen Geografie sind ein sehr dicker Band, obwohl Kant die nächste Umgebung von Königsberg, seiner Vaterstadt, nie verlassen hat, war er in der Geografie hervorragend orientiert und machte sich eben auch Gedanken nicht nur über die Erde als Ganzes, sondern eben auch über andere Planeten und mögliches Leben und schrieb: Allein man kann mit Befriedigung vermuten, dass, wenn ein Planet gleich jetzt unbewohnt ist, dennoch es dereinst werden wird, wenn nämlich die Periode seiner Bildung wird vollendet sein. Vielleicht ist unsere Erde 1000 oder mehr Jahre vorhanden gewesen, ehe sie sich in der Verfassung befunden hat, Menschen, Tiere, Gewächse unterhalten zu können. Dass ein Planet nun einige tausend Jahre später zu dieser Vollkommenheit kommt, das tut dem Zwecke seines Daseins keinen Abbruch. Er wird eben um deswegen auch ins Zukünftige länger in der Vollkommenheit seiner Verfassung, wenn er sie einmal erreicht hat, verbleiben. Also die Idee der Vollkommenheit, und ein Planet ist nur dann vollkommen, wenn er eben auch Leben trägt. Daher war auch Kant überzeugt, dass es eben Planeten geben muss, außerhalb der Erde, die Leben tragen müssen, obwohl er natürlich noch keine Ahnung hatte, wie alt die Erde wirklich ist, wie alt das Universum wirklich ist. Das konnte er natürlich nicht wissen. Ein zweiter Aspekt noch zum Nachtrag. Die Idee von außerirdischem Leben ist ja auch relativ alt. Und da gab es verschiedene spekulative Theorien, nämlich unter anderem, dass das Leben hier auf der Erde aus dem Weltall eingewandert sein könnte. Da gab es einen schwedischen Chemiker, der Svante Arrhenius. Der um 1920 herum in einem Buch Das Werden der Welten, Nobelpreisträger der Chemie, behauptet hat, das Leben auf der Erde ist ursprünglich in Keimen aus dem Weltall eingewandert. Er gab zu, er könne das nicht beweisen, es sei aber eine gute Erklärung für die Entstehung des Lebens auf der Erde. Ja, diese Keime, so meint Arrhenius, sind überall, überall im Weltall vorhanden und wandern herum. Und wenn sie aber einen Planeten treffen, der so wie die Erde relativ gute Umstände und Konditionen für Leben hat, dann lassen sie sich dort nieder. Gut, wir können aus heutiger Sicht solche Überlegungen, so interessant sie auch sein mögen, durchaus ad acta legen. Es gibt unzählige Gründe dafür, dass das Leben auf der Erde entstanden ist. Die meinen das Leben, das hier lebt und sich im Laufe von knapp 4 Milliarden Jahren entwickelt hat und nicht vom Weltall aus eingewandert ist. Obwohl diese These oder Spekulation immer wieder auch nach Arrhenius vertreten oder zumindest ins Auge gefasst wurde. Gut, schließen wir jetzt das Kapitel mit außerirdischen Möglichkeiten und Gefahren ab und kommen zu einem langen Kapitel, einer Gefahr, an die viele nicht zu denken scheinen, die aber vielleicht realistischer ist als alles, was wir bisher besprochen haben. Wir sprachen bisher einerseits über verschiedene Weltuntergangsszenarien, wie sie in Mythen, Religionen entwickelt worden sind, von der Sintflut über verschiedene andere, auch in der nordischen Mythologie und so weiter, Szenarien des Weltuntergangs, haben auf der anderen Seite reale Katastrophen, zumindest kurz, besprochen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überflutungen und so weiter, wie sie auf der Erde permanent stattfinden, die aber nicht ausreichen, ironisch gesagt, um die Erde auch wirklich zu vernichten, sondern nur, unter Anführungszeichen, lokal Verwüstungen anrichten. Und wir haben auch über die Möglichkeit einer atomaren Bedrohung gesprochen und damit kommen wir eben schon zu dem, zu der allergrößten Gefahr, die wir uns auch befassen müssen und die vielleicht realistischer ist als alles andere, realistischer als außerirdische Gefahren, nämlich der Mensch. Wir Menschen sind eine große Katastrophe. Und zwar eine Natur- und Kulturkatastrophe. Ich werde das in der Folge ziemlich ausführlich behandeln und zu begründen versuchen. Ich habe dazu wieder Werbung in eigener Sache, schon vor einigen Jahren, ein anderes schwarzes Buch veröffentlicht mit dem Titel Ausgerottet, ausgestorben, über den Untergang von Arten, Völkern und Sprachen. Das schreibt viele schwarze Bücher. Nur ist dann der Inhalt oft doch recht lustig und das federt dann die Düsterkeit wieder etwas ab. Aber im Ernst jetzt, der Mensch ist Natur- und Kulturkatastrophe. Zunächst einmal ein paar bemerkenswerte Zahlen. Eine Auffälligkeit unserer Spezies gegenüber anderen Säugetierarten vergleichbarer Körperhöhe und Gewichtsklasse: die Anzahl der Individuen, wie wir schon gesagt haben, derzeit 7 Milliarden, beziehungsweise schon etwas mehr als 7 Milliarden. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Man hat gute Gründe anzunehmen, dass in der gesamten älteren Steinzeit, bis vor ca. 10.000 bis 15.000 Jahren, die Weltbevölkerung nie die 10 Millionen Grenze überschritten hat. Das ist leicht zu argumentieren, weil bei der Lebens- und Ernährungsweise des altsteinzeitlichen Menschen, Jagen und Sammeln, eine größere Bevölkerungszahl kaum erreicht worden sein kann. Im Jahr Null, es gibt eine fiktive Zahl irgendwie, also Sie wissen, dass man Christi Geburt nicht unbedingt ins Jahr Null platzieren kann, aber das muss man sich nicht weiter beunruhigen. Bleiben wir dabei, im Jahr Null hat es wohl 160 Millionen Menschen ungefähr gegeben. Also in ca. 10.000 bis 15.000 Jahren war die Bevölkerung dann von 10 Millionen maximal auf 160 angewachsen. Im Jahr 900, ein paar Jahre später, waren es genau doppelt so viele, 320 Millionen. Im Jahr 1700 wieder fast doppelt so viele, nämlich 600 Millionen. Im Jahre 1850, zur Zeit Darwins und anderer bedeutender Gelehrter, 1,2 Milliarden. Also wieder eine Verdoppelung, allerdings in nur 150 Jahren. Im Jahre 1950, 100 Jahre später, haben sie wieder eine Verdoppelung ungefähr da waren es nämlich 2,5 Milliarden. Also 1950 2,5 Milliarden. 1980, nur 30 Jahre später, schon 5 Milliarden. Und jetzt wieder 30 Jahre später, etwa 2011, waren es 7 Milliarden. Also das scheint, wie gesagt, für Säugetiere in vergleichbarer Größe eine einmalige Entwicklung zu sein. Ich rede hier nicht von Ratten oder von Mäusen oder Spitzmäusen und so weiter, sondern von, wie gesagt, Tieren vergleichbar mit uns, wie Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans oder auch verschiedenen Raubtieren, Leoparden, Tiger, Pumas und so weiter. Keine dieser Spezies ist und war wohl jemals, auch vor dem Auftreten des Menschen, mit Milliarden Individuen vertreten. Die Milliarden Individuen, die beschränken sich doch auf Tiere wie auf Klassen wie Insekten, Heuschrecken und so weiter, aber nicht auf Säugetiere. Also insofern haben wir hier etwas Einmaliges vor uns, wofür es in der Evolutionsgeschichte keinen Präzedenzfall zu geben scheint. Das ist als Voraussetzung für das Folgende. Denn diese 7 Milliarden Menschen, die jetzt leben, die sitzen ja nicht nur zu Hause herum und kauen irgendwelche Gräser. Sie fahren mit Autos herum, sie bauen Städte, die immer größer werden. Sie fliegen herum, sie fahren mit Eisenbahnen herum. Sie legen Sümpfe trocken, sie regulieren Flüsse und vieles andere mehr. Und wenn ich sage, dass der Mensch eine Naturkatastrophe sei, dann ist das keine bloße Metapher, auch nicht der Versuch einer Beleidigung unserer Spezies, sondern das lässt sich quantitativ durchaus begründen. Weil nämlich, wir kommen heute noch darauf zurück, keine andere einzelne Organismenart unter den vielen Millionen Arten einen so großen Einfluss auf übrige Arten ausgeübt hat und natürlich noch nach wie vor noch stärker ausübt als Homo sapiens. Kein Elefant, kein Leopard, kein Hamster oder was auch immer sie nehmen, hat den enormen Einfluss auf andere Arten genommen, den der Mensch genommen hat, beziehungsweise nach wie vor nimmt. Also insoweit ist es, wie gesagt, keine bloße Metapher und auch kein Wortspiel oder irgendwas, wenn man sagt, der Mensch ist eine Naturkatastrophe. Er verändert die Natur in einem Maße, wie es kein anderes Leben zu verändern imstande war und imstande ist. Da könnte man 4 oder 5 Punkte, je nach Gesichtspunkt, anführen, die vor allem für die heutige Zeit charakteristisch sind. Was meine ich mit der heutigen Zeit? Heute ist ein dehnbarer Begriff. Ich würde sagen, so vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der wir auch die entscheidenden technologischen und technischen Innovationen verdanken, die uns heute allmählich beherrschen. Zerstörungen allgemein. Wir kommen heute noch auf den tropischen Regenwald zu sprechen, der ungefähr ab 1960 massiv abgeholzt wird. Verbunden natürlich mit dem ständigen Drang nach Innovation. Also muss ja ständig irgendwas ändern. Die Politiker und Ökonomen sind ja nicht zufrieden, wenn irgendwas etwas längerfristig bleibt. Es muss ja verändert werden, nicht? Es muss also vernichtet werden, durch Neues ersetzt werden, nicht? Also die klassischen Kaffeehäuser, ein kleines Beispiel, nicht? Die werden zunehmend ersetzt. Das sprießt allen Städten in Europa wie Pilze aus dem Boden durch Institutionen. Coffee to go. Ich übersetze das natürlich, nehmt den Kaffee und verschwende. Wer ein Kaffeehaus zum Verweilen einlädt, zur Diskussion mit Gleichgesinnten, Andersmeinenden, Andersdenkenden, wer ein Coffee to go heißt, bitte nehmen Sie den Becher und gehen Sie, nur zahlen Sie vorher. Das ist nur ein kleines von unzähligen Beispielen, von Reformen, Veränderungen, die auf allen Ebenen mit einer Geschwindigkeit stattfinden, wie sie vorher nicht denkbar war. Oft natürlich unter dem Stichwort Effizienz. Es muss ja alles effizient sein. Zwar werden Sie niemanden finden, der Ihnen genau sagen kann, was Effizienz bedeutet oder was effizient ist, aber die ganze Welt spricht von Effizienz. Und effizienter Schulunterricht, effizienter Universitätsunterricht, effiziente Prüfungen und so weiter und so weiter. Verbunden damit als zweiter Punkt, aber das ist vom ersten Jahr auch nicht wirklich zu trennen. Ich habe es auch schon angedeutet, überall wird gerodet, trockengelegt, planiert, Flüsse werden begradigt und vieles andere mehr. Ein dritter Punkt ist natürlich eine gewisse Gigantomanie, ein Größenwahn. Es fällt ja leicht auf, dass die Eisenbahnen immer schneller werden müssen. Die machen ja schon Konkurrenz den Flugzeugen. Flugzeuge müssen immer größer werden, Großraumflugzeuge mit Sitzkapazitäten bis zu 500 Passagieren. Alles muss schneller gehen, wäre noch vor wenigen Jahrzehnten Dampflokomotiven mehr oder weniger gemächlich dahin gefahren sind, gibt es heute Eisenbahnen, die mit bis zu 300 und mehr Stundenkilometer unterwegs sind und wie gesagt, den Flugzeugen gewissermaßen schon Konkurrenz waren. Bauwerke müssen immer höher werden, ich denke, das ist auch klar, kaum ist ein Turm 600 oder 700 Meter hoch und gilt als das höchste Bauwerk, kommt irgendwo in einem anderen Teil der Welt jemand auf die Idee, einen noch höheren zu bauen. Wohin das letztlich führen kann, vermag ich nicht zu sagen. Und damit in Verbindung, vor allem mit den Verkehrsmitteln, in Verbindung ein gewisser Geschwindigkeitsrausch. Es muss alles immer schneller gehen. Also das Optimale wäre wahrscheinlich für unsere Planer und Macher, sagen wir es bei der Kommunikationstechnologie, bei E-Mail, wenn es so weit ginge, dass, wenn ich Ihnen eine Nachricht schicke, Sie die Nachricht bekommen, bevor ich sie geschickt habe. Das wäre die ultimative Geschwindigkeit. Oder noch besser, bevor ich sie geschrieben habe, haben Sie die Nachricht schon. So, dann wäre also der Plafond des Möglichen wahrscheinlich erreicht, des Denkbaren, des Wünschbaren, die manche Leute erreicht, nur geht das aufgrund bestimmter physikalischer Naturgesetze nicht, die unsere Aktivitäten dann doch mitunter massiv beschneiden bzw. begrenzen. Das alles hat natürlich zu tun mit der Natur des Menschen. Wir sind von Natur aus Jäger und Sammler, das war die längste Zeit unserer Evolution, unsere Tätigkeit, Pflanzen zu sammeln und Tiere zu jagen, um uns zu ernähren. Und neigen natürlich dazu, so möglichst schnell und möglichst ohne Anstrengung unsere Ressourcen zu sichern. Man darf sich ja nicht vorstellen, dass unsere frühen Vorfahren in der Altsteinzeit begeistert waren, wenn sie 3 Tage lang einer Beute nachlaufen mussten. Das waren sie sicher nicht. Das war ihnen angenehmer, wenn die Beute schon vor der Höhle lag. Da mussten sie nicht weit laufen. Nur war das, dass die Beute schon vor der Höhle lag, als sie aufgestanden sind, eher die Ausnahme und nicht die Regel. Deswegen mussten sie sich sehr viel bewegen. Jedes Tier übrigens, wenn es satt ist, hat kein Interesse daran, sich irgendwie anzustrengen. Ein Löwe, der sich vollgefressen hat, der legt sich schlafen und gibt Ruhe, bis er wieder Hunger hat. Also auch das eine, was auch im Menschen natürlich verankert ist, durchaus verständlich. Damit in Verbindung aber, nachdem in der ganzen Altsteinzeit Ressourcen ja begrenzt waren und man die längste Zeit sie auch nicht herstellen konnte, es gab eben vor allem keine Supermärkte und so weiter, kann man davon ausgehen, dass eine Menschengruppe, die einmal eine fette Ressource gefunden hat, ob das jetzt süße, reife Früchte waren oder ein Wildschwein, dass sie sich dann dem sofort vollgefressen haben. Tja, mit der Überlegung, sofern sie da überhaupt überlegt haben, wer weiß, wann ich wieder so etwas finde. Vielleicht werden Tage verstreichen, bis ich wieder so einen Baum finde mit so schönen süßen Früchten, so ein bisschen ein Wildschwein erlegen kann. Also am besten sofort und gleich vollfressen. Die Tendenz haben wir immer noch. Ja, da höre ich schon Lächeln als Bestätigung. Die haben wir ja nicht abgelegt. Wir können unsere Geschichte nicht ablegen. Nur haben sich die Umstände völlig geändert. Nicht der steinzeitliche Jäger, ob das ein Neandertaler war oder ein Homo erectus oder ein früher Homo sapiens, wenn der sich an einem Wildschweinbraten gütlich tun wollte, musste er das Tier ja zuerst einmal fangen. Und einfache Überlegungen führen dahin, dass eine Wildsau sich nicht gern freiwillig fangen lassen möchte und schon gar nicht getötet werden will. Also wird die Wildsau entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen haben und so mancher unserer steinzeitlichen Jäger wird auf der Strecke bei so einer Jagd geblieben sein und erst nach großer Anstrengung, wenn dann das Tier erlegt war, musste man es auch noch irgendwo in eine Höhle schleppen, das konnte Stunden dauern, das war ja ein Kalorienverbrauch. Na, was lag da näher, als das Schwein sofort zu verputzen? Jetzt ist die Situation andere, ich brauche das nicht näher zu begründen, zumindest in unseren Breiten. sogenannten westlichen Industriestaaten westlicher Prägung. Sie holen sich den Schweinsbraten vom Supermarkt. Blöd ist nur, dass sie dafür zahlen müssen. Das musste der steinzeitliche Jäger nicht, der kann das alles umsonst. Oder sie gehen ins nächste Gasthaus, setzen sich gemütlich hin, nicht, laufen nicht mit dem Tisch herum, bis der Braten kommt, sondern bleiben sitzen, warten bei einem Bier oder vielleicht gehen sich zwei Bier schon vorher aus und verputzen dann den Braten und nach Hause lassen sie sich mit dem Taxi fahren oder mit der Nachtlinie und gehen wieder nicht zu Fuß. Eine ursprünglich neutrale, beziehungsweise ja, ein neutrales Verhaltensmerkmal oder ein Verhaltensmerkmal, das durchaus positiv war in der Situation des steinzeitlichen Jägers- und Sammlersverkehrs, sie heute natürlich ins Gegenteil, und davon leben ja Kardiologen und Diätapostel und Gesundheitsmagazine und ganze Industrien, die uns also mahnen, den Zeigefinger zeigen, bitte nicht so viel Fett essen, nicht so, keine Schokolade und gar nichts. Nur ist das nicht leicht gesagt, wenn man die Stammesgeschichte unserer Gattung kennt und zur Kenntnis nimmt, dass wir diese Geschichte nicht einfach ablegen können, dann ist das schwierig. Nur wie gesagt, das haben sich die Umstände völlig verändert und Evolution hat uns keine Bremse eingebaut, anthropomorph gesagt. Der steinzeitliche Jäger, der sitzt jetzt im Wirtshaustisch und lässt sich den Braten bringen. Erleichterung des Lebens, natürlich, wie schon gesagt, das war klarerweise auch für unsere Stammesgeschichten und Vorfahren ein Anliegen, eine Tendenz, ein Wunsch, nur klappt es nicht so gut wie heutzutage. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, um Dinge zu erleichtern, weil uns die Technik verschiedene Arbeiten abnimmt. Nur sind wir ja auch in dem Punkt in der Kindheit gewissermaßen stecken geblieben, in der Kindheit unserer Evolutionsgeschichte. Wir erfreuen uns an jeder Innovation, nur geht das heute mit ungeheurer Geschwindigkeit und steigert sich ins Perverse. Man kann sich gut vorstellen, was für eine Aufregung es gab, als es zum ersten Mal, wann auch immer das der Fall gewesen sein mag, vor 700.000 oder 800.000 Jahren, einem Menschen gelang, eigenhändig beieinanderreiben von Steinen Feuer herzustellen. Also ich könnte mir denken, dass dann die ganze Gruppe, 30, 40, 50 Gruppengenossen, dass die da alle dann sofort begonnen haben, auch Steine zu reiben und sie miteinander konkurriert haben, bitte, wann kommen die Funken wieder? Das muss ungefähr so gewesen sein wie mit den heutigen Handys. Man sieht ja heute überall viele Leute mit Handys. Egal wo sie hinkommen, vor allem heranwachsen, vor kurzem hat mir ein Freund erzählt, der hat eine Tochter, die ist 12 Jahre alt, wenn es da in der Schule eine Supplierstunde gibt und die Stunde ist mehr oder weniger frei, was machen die Kinder? Sie packen alle sofort ihre Mobiltelefone aus und beginnen da zu spielen. Auch Schimpansen würden wahrscheinlich so agieren, wenn sie könnten. Könnte man denken, die wären begeistert, wenn man ihnen so ein Ding gegeben hat. Kaum macht er drei Schritte, muss er schon den Vater anrufen oder den Rivalen beschimpfen oder irgendwas. Würden wahrscheinlich auch so sich verhalten. Das sind jetzt ein paar Anmerkungen, die also zeigen, dass unsere heutige Situation eigentlich stammesgeschichtlich tief verwurzelt ist, aber eben unter völlig anderen Bedingungen, dass Verhaltensweisen, die stammesgeschichtlich tief verwurzelt sind, ursprünglich neutral oder positiv waren, sich unter den heutigen völlig veränderten Rahmenumständen negativ auswirken, nicht nur auf uns, sondern auf unsere gesamte Umgebung. Und noch ein weiterer Punkt. Der Mensch ist natürlich der geborene Zerstörer. Ich sage natürlich, absichtlich, und zwar deswegen, weil alle Lebewesen Zerstörer sind. Alle Lebewesen, wie klein oder wie groß sie auch sind, müssen etwas fressen, damit sie überleben. Eine Zeit lang sie das am Leben halten, bis sie sich fortpflanzen können. Und wenn sie was fressen, müssen sie irgendwas zerstören. Ganz trivial, ganz einfach. Kein Tier ist ein Naturschützer. Ein Fuchs, der einen Bau gräbt, der interessiert sich nicht dafür, ob er vielleicht eine seltene Pflanze jetzt zerstört. Dem ist die Pflanze vollkommen gleichgültig. Der gräbt seinen Bau, schaut nicht nach links, nicht nach rechts, höchstens wendet er, ob ein Feind unterwegs ist. Aber das andere ist ihm völlig gleichgültig. Wenn Elefanten spazieren gehen, dann zertrampeln sie ganze Büsche, die sind ja auch vollkommen gleichgültig. Und es ist einem Löwen egal, was er zerstört, wenn er eine Gazellejagd, ob er vielleicht eine seltene Pilzart jetzt zertreten hat, ist dem Löwen völlig gleichgültig. Ja, warum sollte das bei Menschen anders gewesen sein zunächst einmal? Der hat ja auch nichts anderes gewollt, als zu überleben. Und dazu brauchte er eher Ressourcen, das ist trivial, und er musste ja irgendwas zerstören. Natürlich, wir kommen da noch drauf zurück, ist alles eine Frage der Dimension. Was Elefanten zerstören, die paar Sträucher, ja, da richtet sich irgendwas wieder auf nach einer Weile, sie trampeln ja nicht ununterbrochen am selben Strauch herum, so blöd sind die ja nicht. Die Wirkung ist relativ harmlos. Und die paar Fuchsbauten, die es im Wienerwald gegeben mag, ja, das ist ja nicht so dramatisch, und auch wenn da irgendeine Pflanzenart halt dezimiert wird, das ist nicht so qualitativ, nicht so gewaltig. Sie werden sehen, mit welchen Qualitäten das wir bei der Katastrophe Mensch zu tun haben. Ich komme heute noch darauf zurück. Naturschutz, das ganz nebenbei gesagt, ist, das mag paradox klingen, erst eine Erfindung der technischen Zivilisation. Nur der Mensch in einer hochtechnisierten Zivilisation kann sich leisten, aktiven Naturschutz zu betreiben. Und überlegen wir darüber anzustellen, welche Tiere zu schützen sind und so weiter und was man tun soll, Artenschutzprogramme etc. Solange der Mensch auf der Jagdbahn gesammelt hat und es nur darum ging, irgendwie zu überleben, auch noch in späteren Zeiten, Mittelalter bis die Neuzeit hinein, konnte er sich aktiven Naturschutz eigentlich nicht leisten. Auch da ist er in derselben Situation wie alle übrigen Säugetiere und alle Lebewesen. Die können sich keinen Artenschutz leisten, weil es nur darum geht, dass sie halbwegs über die Runden kommen. Ein weiterer Punkt vielleicht noch, der wiederum mit unseren Stammesgeschichten Veranlagungen zu tun hat, die Kurzzeitperspektive. Wir alle denken ja relativ kurzfristig, in kurzen Zeiträumen. Für unsere stammesgeschichtlichen Vorfahren war es ja auch nicht nötig, irgendwie weit in die Zukunft hineinzuschauen. Es galt, das Fortbestehen hier und jetzt, seine Beute jetzt zu finden und sofort zu fressen. Früchte jetzt zu finden und sofort voll zu fressen. Da gab es keine Zukunftsperspektive. Auch andere Tiere haben keine Zukunftsperspektiven, soweit wir das zumindest beurteilen können. Ja, und wir haben auch eine Kurzzeitperspektive entwickelt, weil es die längste Zeit auch sinnlos gewesen wäre, in Jahrhunderten, Jahrtausenden im Voraus zu denken. Also die heutigen Diskussionen über Verantwortung für spätere Generationen und vieles andere mehr, die ganze Disziplinen der Ethik haben sich da längst etabliert, das war die längste Zeit natürlich völlig obsolet, auf die Idee wäre keiner gekommen. Aber grundsätzlich ist unser Gehirn nicht dazu geschaffen, dass wir uns auf sehr lange Zeitdimensionen einstellen. Wir können uns auch bestimmte Zeitdimensionen gar nicht wirklich vorstellen. Natürlich, als Evolutionstheoretiker spreche ich von Jahrmillionen, Jahrmilliarden, aber das heißt nicht unbedingt, dass wir diese Zeitdimensionen so vertraut sind wie 1,5 Stunden. Etwa die Dauer dieser Vorlesung. Das sind mehr oder weniger so abstrakte Begriffe, mathematische Größen. Auf jeden Fall weiß man, das ist sehr, sehr lange Zeitraum. Aber wirklich vorstellen kann sich das ja niemand. Und das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr. Die Kurzzeitperspektive war für unsere Stammesgeschichten und Vorfahren neutral oder eben wiederum durchaus positiv, denn es war ja gut, sich hier und jetzt um das Überleben zu kümmern und nicht irgendwo sich zurückzuziehen und stundenlang nachzudenken, was wird in 1000 Jahren. Der so agiert hätte, hätte er nicht, der wäre verhungert. Während heute natürlich die Kurzzeitperspektive sich wieder unter den Bedingungen der technologischen Zivilisation sehr negativ auswirkt. Also, alles schneller, alles sofort, in kurzer Zeit, Kurzzeitperspektive, natürlich alles zerstören, anders geht es ja gar nicht. Alle diese in unserer Stammesgeschichte etablierten, erworbenen Verhaltensmerkmale waren ursprünglich, wie gesagt, durchaus neutral bzw. sogar positiv. Nur unter den heute massiv veränderten Umständen wirken sie sich sehr negativ aus. Nun gibt es Beispiele, aus denen wir für unsere Zivilisation eigentlich lernen könnten, abschreckende Beispiele, und zwar jede Menge. Ich nenne nur zwei hier. Das eine sind die Maya, also die Maya, denen wir ja den Weltuntergang verdanken, sozusagen in diesem Jahr im Dezember, oder zumindest interpretieren esoterische Kreise, den Maya-Kalender so. Ein altes mittelamerikanisches Kulturvolk ist ein typisches Beispiel dafür, wie eine Kultur zugrunde geht. Und warum? Und zwar auch bevor sie von außen angegriffen wird, bevor also die spanischen Konquistadoren gekommen sind. Übrigens, die Maya als Volk sind nicht ausgestorben, es gibt noch circa 6 Millionen Nachfahren der Maya im heutigen Mexiko, in Guatemala und in Belize. Aber die Kultur ist untergegangen. Eine hochinteressante Kultur, wenn Sie mal nach Mexiko kommen, auf die Halbinsel Yucatan, da gibt es einige, aber eine Maya-Stadt, sogenannte Chichen Itza, ich war vor einigen Jahren dort, hochinteressant, dass alle Bauwerke praktisch noch erhalten. Es muss ein ziemlich grausames Volk auch für unsere Berichte gewesen sein, mit Menschenopfern, Ritualen, Menschen wurden abgeschlachtet, erschlagen, gesteinigt, vieles andere mehr. Ich habe dort einen Sportplatz gesehen, man will heute sagen, Handball haben die da gespielt, nur war das nicht so lustig wie heutige Handballmeisterschaften oder Spiele. Da gab es an verschiedenen Seiten, also Stellen auf der Seite einen sehr engen Ring, also Stein, in der Mitte ein ziemlich kleines Loch, und die haben da auch auf Stein Kugeln dort hineinwerfen müssen, und wer das nicht getroffen hat, wurde getötet. Ich habe mir überlegt, also lege ich da eine Kugel in diesen kleinen Ring, ob das überhaupt jemand überlebt hat, weiß ich nicht. Eine interessante Kultur. Ich bin jetzt nebenbei erzählt, dass ich dort war, in dieser Maya-Stadt, dort wimmelt es von Leguanen, also träge, archaische Reptilien, aber völlig harmlos. Warane sind gefährlich, Leguanen sind harmlose Pflanzenfresser. Es wimmelt von ihnen, meistens sitzen sie ruhig auf irgendeinem Stein. Und eine interessante Anekdote am Rande. Mir wurde gesagt, die sind zur Qual geworden, weil sie unterwühlen das Gemäuer. Immer wieder müssen da Restauratoren hinkommen und da wieder irgendwas zubetonieren. Ja, warum tötet man die denn nicht? Es wurde verboten von der mexikanischen Regierung, Leguane zu töten und zu essen. Bis vor kurzem noch war Leguane ein begehrtes Fleisch. Und die Reaktion darauf haben sie also jetzt. Es gibt eine Leguanplage an einigen Orten zumindest. Gut. Also eine interessante Kultur, aber sie ist untergegangen. Und warum? Das wollte ich eigentlich als Beispiel, als abschreckendes Beispiel ganz kurz schildern. Die haben sich nämlich exponentiell, ähnlich wie die gesamte Menschheit, vermehrt. Und diese sehr schnelle Bevölkerungsvermehrung führte, Sie werden es leicht erraten, zu immer größeren Wettbewerb, zu einem Kampf um Ressourcen. Es gab immer wieder intern Krieg oder Bürgerkriege, wie man heute sagen würde. Nachdem die Ressourcen auch zunehmend schneller ausgebeutet wurden, gab es auch immer weniger landwirtschaftlich nutzbare Flächen. Das haben die nicht begriffen und man begreift es heute nicht. Es werden tropische Wälder gerodet in der Annahme, man könne nur Landwirtschaft betreiben. Es geht mittel- bis langfristig nicht, aber wir kommen noch darauf zurück. Mit der Schrumpfung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen stieg wiederum, es ist ein Teufelskreis, eine Teufelsspirale gewissermaßen, stieg wiederum die Kampfbereitschaft, kam es wieder zu Krieg. Es kam in der Folge zu Dürrekatastrophen und zu Hungersnöten. Und so ist diese Kultur letzten Endes aus inneren Ursachen eingegangen. Wie gesagt, es war kein kompletter, also kein biologischer Tod, Maya gibt es noch, aber die Kultur ist nur noch in Relikten, in einigen Anlagen, wie gesagt, die sehr sehenswert sind, vorhanden. Ein zweites Beispiel ist die Osterinsel, davon haben Sie sicher gehört, heute noch eine etwas rätselhafte Kultur, aber jedenfalls ist die auch eingegangen. Die Osterinsel gehört seit, ich weiß nicht, 1800 sowieso zu Chile. Was haben die dort gemacht? Die Bewohner der Osterinsel haben erstens dafür gesorgt, dass sie die einst bewaldete Insel entwaldet. Sie haben den ganzen Wald einfach gerodet. Ohne an Konsequenzen zu denken, die Konsequenzen folgten auf den Fuß oder auf die Rodung. Es fehlte ihnen bald Brennstoff. Und in der Gegend kann es auch gelegentlich kalt werden. Sie hatten keinen Brennstoff und auch keine Holzfaser mehr für die Bekleidung, mit der sie sich warm halten hätten können. Und was haben sie gemacht? Eine irgendwie logische Reaktion. Sie griffen auf Gräser und Früchte zurück und verbrannten die. Womit sie noch größeres Unheil anrichteten und die Kräuter und so weiter, die sie verbrannten, damit haben sie sich auch wieder Nahrungsressourcen weggenommen. Waldvernichtung führte auch zu einer sehr starken Bodenerosion. Wieder hatte das Auswirkungen auf die Landwirtschaft, negative Auswirkungen. Und im Falle der Bewohner der Osterinsel, die gibt es eben nicht mehr, führte all das zu Hungersnöten, zum Kannibalismus und letztlich zum totalen gesellschaftlichen Zusammenbruch. Das sind zwei Beispiele, die ich Untersuchungen des amerikanischen Evolutionsbiologen und Anthropologen Diamond entnehme, den ich schon zum letzten Mal in anderem Zusammenhang zitiert habe. Also das nur, um Ihnen eine Quelle anzugeben, das habe ich also nicht erfunden. Das heißt, eine Population, ein Volk, vor allem in begrenzten Arealen, kann binnen kurzem, und zwar aus genau diesen Gründen, die ich genannt habe, Kurzzeitperspektive und so weiter, Geschwindigkeitsrausch, seine eigenen Existenzgrundlagen zerstören. Da muss erst gar nicht ein außerirdischer Impact kommen, es muss auch nicht einmal ein anderes Volk kommen, das die Kultur zerstört, obwohl das in der Geschichte ja x-mal natürlich der Fall war. Oft aber geht es, wie gesagt, aus inneren destruktiven Kräften heraus. Und aus diesem Beispiel, aus diesen beiden Beispielen, deswegen erwähne ich sie auch, sollten wir einiges lernen. Da haben wir jetzt es nicht mit regionalen Kulturen zu tun, sondern mit dem gesamten Erdball und der gesamten Zivilisation, die auf ähnliche Art und Weise wirtschaftet, wie das die alten Maya und die Bewohner der Osterinsel gemacht haben. Abholzen, roden, wurde schon erwähnt, ich komme auch noch darauf zurück. Und vor allem für die zunehmende Zahl von Menschen auch zunehmend Raum schaffen. Das schafft ja ein zunehmendes Problem. Nicht jeder Winkel dieser Erde ist wirklich bewohnbar. Es ist ja kein, für die Menschen jedenfalls sehr schlecht bewohnbar. Es ist kein Zufall, dass Länder mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte nicht am Polarkreis liegen, auch nicht in der Sahara, sondern in fruchtbaren Regionen. Und was heute eine ja schon irgendwie angstvoll, angsteinflößende Situation ist, das ist das ungemein schnelle Wachstum von sogenannten Megastädten. Ich nehme an, der ein oder andere von Ihnen hat zumindest die ein oder andere solcher Städte gesehen, wie Mexico City, Bogotá, Kairo und ähnliche. Derer gibt es immer mehr. Und das sind oft Städte, die noch vor 100 Jahren vielleicht 10.000, 20.000 Einwohner hatten und heute 5 oder noch mehr Millionen. Also Megastädte werden von Bevölkerung und Geografen in der Regel, soweit ich das überblicke, definiert als Städte mit mehr als 5 Millionen Einwohnern. Also da ist Wien noch sehr weit davon entfernt. Ich habe bei einer ganz anderen Gelegenheit in einer anderen Vorlesung, aber da waren die meisten von Ihnen ja wohl nicht da, eine Stadt erwähnt, wo ich zwar nicht war, die ich aber aus erster Hand, also aus Erzählungen eines Anthropologen, der 9-mal dort war, gut kenne, die nigerianische Stadt Lagos. Wie gesagt, also bei anderer Vorlesung habe ich das schon erwähnt. Inzwischen kann ich auch eine Quelle geben, und zwar, es gibt beim ZDF, zweites deutsches Fernsehen, im Internet ZDF Mediathek, wenn Sie einfach eingeben, Lagos, Nigeria, bei Google Nigeria dazu, weil Lagos gibt es auch in Portugal, ein kleines Nest. Lagos, Nigeria, dann kommt irgendwo auf zweiter, dritter Seite ZDF Mediathek, Titel Lagos, das tägliche Wunder. Schauen Sie sich das bitte an. Eine Stadt mit circa 15 Millionen Einwohnern, vor circa 100 Jahren hatte sie knapp 100.000 Einwohner und etwa 1.000 Quadratkilometer Größe. Wie viele Einwohner sie genau hat, weiß niemand wirklich, aber ungefähr 15 Millionen, wenn nicht inzwischen mehr, müssen es sein. Ich nehme an, keiner von ihnen war im Lager, sowohl die Lufthansa von Frankfurt aus, ich glaube, jeden zweiten Tag fliegt, das dauert nicht so lang, 5,5 Stunden. Noch dazu haben die dort die gleiche Zeitzone, man sollte eigentlich hinfahren. Aber wie mir mein bekannter Anthropologe, der Volker Sommer, gesagt hat, wenn ich dort hinfliegen wollte, dann nicht ohne ihn, denn er ist dort schon erprobt. Alleine ist das etwas gefährlich. Also eine Stadt mit 15 Millionen Einwohnern bei 1000 Quadratkilometern Fläche. Wien hat 1,8 Millionen Einwohner bei ungefähr 420 Quadratkilometern. Überschlagen Sie das. Wien müsste also bei der Fläche, die es hat, etwas über 400 Quadratkilometer, ungefähr 6 oder 7 Millionen Einwohner haben. Da wäre es in Wien auch ziemlich eng. Und das wird sich, wenn Sie sich die Dokumentation anschauen, nicht wundern, dass Sie da schon in den ersten Szenen sehen, dass die Leute nicht vorankommen. Sie kommen dort nicht vom Fleck, auch nicht zu Fuß. Es eben zu viele Menschen sind. Das gibt, man kann es ja, wie mit der Volker Sommer erzählt hat, man kann dort schwer sich in irgendeinem anderen Stadtviertel mit irgendjemandem verabreden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dort hinkommt, oder zumindest in einer überschaubaren Zeit hinkommt, ist ja eher gering. Krank werden darf man dort nicht, denn dass die Rettung rechtzeitig kommt, wenn sie gerufen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Falls sie dann doch kommt, ist noch das Problem, dass der Rettungsfahrer unter Umständen und wahrscheinlich erst dann weiterfahren wird, wenn ihm der Kranke ein paar Dollar gegeben hat. Überhaupt ist dort Korruption so gut etabliert, wie ich mir so erzählen ist, dass sie wiederum funktioniert, weil ja jeder jeden besticht. Also da geht es wieder, dass nicht nur einige Profiteure, also jeder besticht jeden. Und dann in dem Verkehr ist dann auch die Gefahr, wenn sie zu Fuß unterwegs, wenn man zu Fuß unterwegs ist, wird da eindrücklich in dem ZDF-Report gezeigt, dass sie können auch nirgends ausweichen, wenn man irgendwohin ausweichen möchte, um zu überholen, besteht die Gefahr, man fällt in eine Senkgrube hinein. Daher trägt der Titel, die Reportage den treffenden Titel, das tägliche Wunder. Nicht? Also sich dort zu arrangieren, das ist wirklich ein Wunder. Also die Menschen dort täglich überleben. Ja, das ist dafür, wir hier in Wien, also bitte, das ist ja wirklich, das kann ich jederzeit mit jedem irgendwo verabreden, es fährt die U-Bahn, es fahren Straßenbahnen, es gibt Taxi, ich kann zu Fuß gehen, vom 4. in den 7. Bezirk, ich komme dort in 10 Minuten hin. In Lagos kann es Stunden dauern, bis ich überhaupt von A nach B komme, wenn ich überhaupt dorthin komme. Weil unterwegs immer wieder explodieren ja Tankwege in der Stadt, weil Nigeria ist ein sehr ölreiches Land, das Öl wird kontrolliert von der lokalen Mafia und es werden immer wieder illegale Pipelines angezapft mit primitiven Methoden und so kommt es eben auch permanent zu Explosionen. Also dort zu überleben, nicht, das muss ungefähr so sein wie in der Tierwelt, vergleichsweise im tropischen Dschungel. Und wer dort überlebt, der hat schon bestimmte Strategien gefunden. Nicht, in Lagos zu überleben, nicht, also da muss man schon nicht nur starke Nerven haben, sondern unterschiedlichste Strategien. Wie gesagt, schauen Sie sich das an, dann werden Sie sich ein Urteil bilden können. Warum ich es erwähne, hat natürlich einen klaren Grund. Die Frage ist, wie lang können Sie solche Städte, gut, Lagos mag extrem sein, aber andere sind durchaus in diese Richtung. Wie lange kann so eine Stadt sie halten? Es gibt einen Artikel über Lagos, völlig unabhängig von dem Film, der Zeitschrift, den ich mal gelesen habe, der trägt wieder einen anderen Titel, Lagos, die tägliche Apokalypse. Und das kommt dann der Sache in anderer Hinsicht schon wieder näher. Und es wird ein Bewohner von Lagos, ein kritischer Philosoph, das gibt es dort ja auch, interviewt und der meinte, also falls in Lagos das soziale Pulverfass, das wir da haben, explodiert, dann waren die arabischen Unruhen dagegen ein Picknick. Muss ja auch dazu vergegenwärtigen, in der Stadt leben ca. 400 Ethnien und werden ca. 400 Sprachen gesprochen. Und bei den 400 Ethnien, die haben ja unterschiedliche Feste, unterschiedliche Festtage, also das können Sie in dem Film nicht sehen, aber das hat mir der Volker Sommer erzählt. Es ist ja auch deswegen schwierig, sich mit jemandem zu verabreden. Man weiß nie, welcher Religion die angehört, ob da nicht morgen gerade ein Fest stattfindet. Es sind meistens Feste, die von Mondphasen abhängen. Da gibt es eine eigene Seher, die müssen vermutlich auch bestochen werden, die müssen die Mondphasen beobachten. Und wenn es dann bewölkt ist, dann sehen die den Mond nicht, dann wissen sie nicht, ist es der Feiertag morgen oder erst in 2 Tagen. Bei uns Allerheiligen ist 1. November, das ist ein klarer Fall. Da braucht man nicht irgendwo zu beobachten, was kommt. Das ist festgelegt. Dort ist alles sehr dynamisch und sehr flexibel. Ja, solche Städte sind ja auf jeden Fall soziale und ökonomische Pulverfässer. Nur einmal, Lagos mag ein Extrembeispiel sein, aber vergleichbare Beispiele vielleicht noch nicht in der extremen Form gibt es ja. Auch andere. Und da ist eben die Frage, wie weit kann auf so auf engem Raum, etwa 15 Millionen Menschen auf 1000 Quadratkilometer leben, das ist eine ungeheure Dichte. Unsere steinzeitlichen Vorfahren hatten ja, jeder für sich hatte statistisch zahlreiche Dutzende Quadratkilometer für sich allein zur Verfügung. Und man kann natürlich nie wissen, wann da dieses Pulverfass explodiert. Was da passieren muss, ist genügend oft, wie man weiß, in der Politik relativ geringfügige Anlässe und schon kommt es zu einer gewaltigen Revolution. Sicher, die Aufruhr in einem kleinen Dorf von 800 Einwohnern kann in ihrer Dimension ja nur relativ harmlos bleiben. Bei 15 Millionen Menschen auf 1000 Quadratkilometern, wenn es da zu einer Aufruhr kommt, also das ist dann wirklich kein Picknick. Ich möchte jetzt nicht zu weit abweichen vom eigentlichen Thema, aber das eigentliche Thema ist ja die Situation des Menschen auf diesem Planeten. Und dazu gehört eben vor allem die ungeheure Bevölkerungszahl und dazu gehört vor allem eben auch das Errichten von zunehmend größeren, bevölkerungsreicheren Ballungszentren. Das ist nicht nur verglichen mit der Steinzeit, auch sonst ein Novum in der menschlichen Geschichte. Die großen Siedlungen, die großen Städte, die Antike waren von unseren Millionen und Megastädten natürlich weit entfernt. Aber klarerweise, wenn in der Antike, wie wir schon gesagt haben, nur circa 160 Millionen Menschen gelebt haben oder noch weniger, naja gut, also wir hätten ja zwei Städte genügt, um die alle aufzunehmen. Eine völlig andere Situation. Und natürlich hängt das auch damit zusammen, führt das alles dazu, dass Ressourcen knapper werden und dass die Umgebung zerstört wird. Auch die Verslammung der Städte, also bitte in Mexico City habe ich es gesehen, die Slums, dort fährt man ungefähr eine halbe oder eine Stunde lang mit einem Auto nur durch Slums. Unvorstellbar. Es gibt keine Straßennamen, wenn dort jemand verschwindet, kein Mensch weiß, ob der noch lebt oder nicht. Das ist eine Situation, die wir uns hier eher schwer vorstellen können, die aber allgegenwärtig ist und vor allem in der südlichen, auf der südlichen Halbkugel zunimmt. Also eine solch dramatische Bevölkerungszunahme in Städten und Ballungsräumen wie in den letzten 100 Jahren hat es in der Geschichte vorher nie gegeben. Und das muss natürlich Konsequenzen haben für die Natur und für die Umwelt, nicht nur für den Menschen selber. Ich habe so gesagt, der Mensch ist eine Natur- und eine Kulturkatastrophe. Auf die Kulturkatastrophe komme ich zum nächsten Mal in 2 Wochen zu sprechen. Bleiben wir jetzt einmal bei der Naturkatastrophe. Wie schon gesagt, keine andere Spezies übt einen derart dramatischen Einfluss auf alle übrigen Arten aus wie der Mensch, obwohl jede Art ihrerseits ein kleiner bis mittelmäßiger Zerstörer ist. Und bitte eines gleich vorweg. Die heutige Zerstörung von Organismenarten durch das Menschen ist kein, ja in ihrer Dimension schon neu, aber sonst kein Novum. Es begann schon in der Steinzeit. Es gab immer wieder so das Märchen oder die schöne Illusion, die sogenannten Naturvölker, man darf sie heute nicht mehr Naturvölker nennen, das sind Wildbeutegesellschaften in politisch korrekter Sprache. Genützt hat ihnen das natürlich nichts, wie man sie bezeichnet, sie werden trotzdem verdrängt. Also nicht Naturvölker, Wildbeutegesellschaft, man dachte früher, das sind Menschen, die nehmen auf die Natur Rücksicht, die leben im Einklang mit der Natur, und das hat man dann zurückprojiziert auf die Steinzeit. Ja, in der Steinzeit hatte der Mensch gewissermaßen eine Moral gegenüber der Natur, der war ein Naturschützer, das ist weit gefehlt. Ich komme noch darauf zurück. Schauen wir uns die Gegenwart zunächst einmal an. Ich habe schon bei anderer Gelegenheit vor einigen Wochen, als wir kurz die 5 Katastrophen des Massenaussterbens in der Erdgeschichte in den letzten 500 Jahren Millionen besprochen haben, gesagt, dass heutzutage die 6. Auslöschung stattfindet, nur von den meisten von uns natürlich unbemerkt. Es hätten ja damals bei den früheren dieser Katastrophen, auch wenn es intelligente Lebewesen gegeben hätte, hätten die das wahrscheinlich auch nicht bemerkt, was sich abspielt, weil das räumlich und zeitlich zu große Dimensionen sind, für die wieder unsere Kurzzeitperspektive nicht ausreicht. Also merken wir eigentlich gar nicht, was derzeit passiert, aber es gibt zum Glück jetzt Spezialisten, Entomologen, Insektenforscher, Arachnologen, Acharologen, Coleopterologen und so weiter, die sich mit der Vielfalt der Tiere und natürlich auch Pflanzen beschäftigen und uns ziemlich klar vorrechnen, wie dramatisch die Situation heute ist. Also, um sie nicht so sehr auf die Folter zu spannen, täglich werden unter dem Einfluss des Menschen heute und seit vielen Jahren schon durchschnittlich 75 Arten vernichtet. Das sind jährlich etwa 30.000. In 10 Jahren dann 300.000. In 100 Jahren 3 Millionen. Eine Geschwindigkeit, die wiederum auch in der Evolutionsgeschichte keine Präzedenzfälle kennt. Ich habe schon darauf hingewiesen, das Aussterben der Dinosaurier und anderer Tiere damals vor 65 Jahren Millionen erfolgte nicht binnen weniger Wochen oder Monate, sondern dauerte Jahrtausende. Und es waren dann nicht 3 Millionen Arten, die gleich ausgestorben sind, sondern doch entscheidend wenige. Wir werden sie kritisch sagen, nicht wahr, oder vor allem als Philosophen sollen sie kritisch sagen, ja, wie kommt noch diese Zahl? Das hat das irgendwie einfach sich ausgedacht, oder? Bitteschön. Ja, das kann man auch nur schätzen. Also grob gesprochen kann man davon ausgehen, statistisch gesehen, jedes halbe Jahr entsteht eine Art. Statistisch gesehen. Ja, wie kommt noch diese Zahl? Das ist eigentlich ganz einfach. Die artenreichsten Lebensräume der Erde sind die tropischen Wälder. Und gerade die werden ja seit den 1960er Jahren vor allem massiv gerodet. Wir sind schon vor Jahren verschiedene Spezialisten ausgeschwärmt und haben geschaut, wie viele Arten es noch gibt, die noch gar nicht bekannt sind. Da hat einmal vor etlichen Jahren ein Insektenforscher auf einem einzigen Baum 143 noch unbekannte Käferarten entdeckt. Also man braucht nur kleinere Regionen, ein paar Quadratmeter oder einen Quadratkilometer, genau unter die Lupe nehmen und so schauen wir, wie viele Arten kennen wir da noch gar nicht. Dann kann man hochrechnen, wie viele es im tropischen Regenwald insgesamt ungefähr gibt, beziehungsweise wenn so und so viele Quadratkilometer schon gerodet wurden, wie viele Arten, vor allem wenn sie nicht sehr weit verbreitet sind, nur lokal, schon ausgestorben sein müssen. Also so gesehen sind diese Zahlen, wie gesagt, sie mögen nicht exakt sein, sind sie auch nicht, aber sicher nicht in der Dimension, in der Größenordnung falsch, sondern durchaus richtig. Wie gesagt, ca. 75 Arten täglich, ca. 30.000 Arten pro Jahr. Natürlich, das vielleicht noch nebenbei, handelt es sich dabei um kleinere Arten. Also auch die heute permanent neu entdeckt werden, sind in erster Linie aus der Klasse der Insekten, der Spinnentiere und so weiter. Und kaum Säugetiere oder Vögel. Säugetiere entdeckt man heute kaum noch. Und es ist auch nicht möglich. Und das ist eine noch unbekannte, unentdeckte Säugetierart von der Größe eines Panzernashorns irgendwo gibt. Also, das wäre längst aufgefallen. Hin und wieder, so in den letzten 20, 25 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, da sind vielleicht 2 oder 3 Säugetierarten entdeckt worden. Irgendein kleinerer Büffel auf einer indonesischen Insel. Und auf Madagaskar irgendein kleiner Makake. Aber im Großen und Ganzen dürften sind die Säugetiere alle bekannt. Aber das sind ja nur etwas über 4000 Arten, das ist ja vergleichsweise geringfügig, wenn man bedenkt, dass allein die bekannten Insektenarten ungefähr 1 Million, dass die Zahl der bekannten Insektenarten ungefähr 1 Million beträgt. Kein Mensch weiß heute also, wie groß die Zahl der noch lebenden Arten wirklich ist. Vorsichtige Schätzungen gehen von 5 bis 10 Millionen aus. Es gibt andere Schätzungen, die liegen noch weit drüber. Aber eines ist klar, und auch wenn das, wie gesagt, keine sehr exakten Zahlen sein können, die Aussterbequote oder die Aussterberate, wenn Sie so wollen, ist enorm. Und hier hat man ein Phänomen, wo also nicht eine direkte Ausrottung stattfindet, wir kommen nur auf Ausrottung im engeren Sinne zu sprechen, sondern es genügt, wenn Lebensräume zerstört werden, ohne dass man gezielt bestimmte Arten fängt oder jagt oder irgendwas, wenn man drin die Lebensräume wegnimmt, sind sie auch ein für alle Mal weg. Und das muss man auch sagen, ohne das romantisch klingen zu wollen, jede Art, die einmal verschwindet, ist ein für alle Mal weg. Das ist nicht wieder einbringlich. Natürlich, aber das wäre noch ein anderes Thema, das ist ein Thema für die Bioethik und so weiter, könnte man sagen, ja, also wenn da schon so viele Käferarten aussterben und das braucht man da irgendwelche Käfer, dann brasilianische Urwald oder Schmetterlinge oder irgendwelche Würmer oder Plasmodien. Wir kennen die Nützlichkeit vieler von ihnen für uns nicht, weil wir sie ja nicht kennen. Vielleicht gibt es da in diesen dampfenden tropischen Wäldern eine Menge von Insektenarten mit Chitinpanzer oder irgendwas, der die chemische Substanz enthalten, mit denen wir endlich AIDS besiegen könnten und so weiter. Nur wissen wir das nicht, weil wir es ja gar nicht kennen, bitte.
Sie sterben ja nicht die Tiere aus, sie sterben ja Pflanzen auch aus.
Ja, wollte ich gerade sagen. Auch viele Pflanzen, nur ist die Artenzahl bei Pflanzen insgesamt viel geringer als die Tierarten. Die bekannten Tierarten sind ca. 1,3 bis 1,4 Millionen. Dem stehen ca. 400 bis 500.000 Pflanzenarten gegenüber. Aber ein völlig anderes Verhältnis ist es, wenn man die Biomasse hernimmt. Die Tiere insgesamt, wie viele Arten es auch sein mögen, nehmen nur ungefähr 1% der gesamten Biomasse ein. 89% sind Pflanzen. Das ist leicht einsichtig, weil wenn Sie irgendwo spazieren gehen, wird das Landschaftsbild in der Hauptsache von Pflanzen geprägt, nicht von Tieren. Nicht von da unten der Votivpark wird von Gräsern und Pflanzen geprägt und nicht von Hasen. Wenn es so viele Hasen gäbe wie Pflanzen, das würde sehr wohl auffallen, aber das ist auch nicht der Fall. Das sind die Pflanzen, die also 99% der gesamten Biomasse ausmachen und die dafür natürlich auch die Ernährungsgrundlage der Tiere bilden, auch der Fleischfresser, weil die Fleischfresser, die Pflanzenfresser fressen, sind ja indirekt auf Pflanzen angewiesen, damit die Pflanzenfresser überhaupt genug zu fressen haben, um gefressen werden zu können. Und nicht zu reden von Menschen. Und die heutige Zerstörung natürlich, die betrifft jetzt Pflanzen und Tierarten in gleichem Maße. Wobei nun, wie gesagt, der Unterschied der ist, dass es Tiere viel mehr Arten gibt. Sowohl Pflanzen ist vom Erscheinungsbild her natürlich viel stärker repräsentiert sind. Also wie gesagt, nicht nur gezielte Ausrottung, es genügt also, wenn Lebensräume zerstört werden, um also auch dann ein beschleunigtes Aussterben von Arten zu bewirken. Übrigens muss es natürlich noch eine Menge zu entdecken geben in den Tiefen der Ozeane. Da gibt es sicher noch etliche, viele Arten, Schnecken, meeresbewohnende Muscheln und so weiter, die noch nicht entdeckt sind. Vielleicht nicht so viele wie im tropischen Regenwald, der wie gesagt der artenreichste Lebensraum der Erde überhaupt ist. Aber auch Ozeane werden ja durch den Menschen zunehmend gefährdet. Und da gibt es auch viele Beispiele für gefährdete Tiere, die sehr wohl schon bekannt sind, vor allem verschiedene Haie und andere Fische. Das Aussterben, das gegenwärtige Aussterben der Tiere, hat aber insgesamt verschiedene Ursachen. Das eine haben wir jetzt etwas ausführlicher schon besprochen, die Zerstörung von Lebensräumen. Rodung von Wäldern zum Beispiel. Wie ich schon angedeutet habe, da wird der gleiche Fehler gemacht wie in früheren Kulturen. Man glaubt, wenn man die Wälder rodet, dann kann man mehr landwirtschaftliche Flächen nutzen, obwohl das eben für die Tropen nicht zutrifft, auf die Tropen nicht zutrifft, weil dort kein Humus so leicht gebildet wird und meistens gehen die Versuche, dort eine langfristige, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben, völlig daneben. Also man rodet eigentlich diese Wälder umsonst. Nicht nur umsonst, man verschwendet damit vielleicht wertvolle Ressourcen, die man, wie gesagt, noch gar nicht kennt. Vielleicht auch Ressourcen, die für Ernährungszwecke geeignet werden. Also Zerstörung von Lebensräumen als erste Ursache des gegenwärtigen Aussterbens. Zweitens natürlich eine konkrete, direkte Überjagung. Das betrifft dann eher größere Tiere, die man so lange bejagt, bis ihre Bestände so weit schrumpfen, dass sie aussterben. Dieser Prozess begann schon in der Steinzeit, wie ich bereits angedeutet habe, und worauf ich noch kurz zurückkommen werde. Die dritte Ursache, das betrifft die wasserbewohnenden Organismen, eine Überfischung über in bestimmten Gegenden. Netze, Schleppnetze, große Zahl so lange auswirft, bis halt die Fischbestände nicht mehr da sind. Und das ist natürlich heute auch, da gibt es ja immer wieder Alarm. Das ist eine Sache, wenn in früheren Zeiten ein Fischer mit einem kleinen Boot oder mit einer Angel gesessen ist, der konnte nicht viel anrichten. Wenn einmal gewaltige Netze ausgeworfen werden, wo übrigens auch eine Menge Fische mitgefangen werden, die gar nicht zum Verzehr bestimmt sind, die werden einfach weggeworfen, dann ist das eine gewaltige Verschwendung von Ressourcen insgesamt. Und darüber hinaus eben auch führt das zu einem sehr schnellen Aussterben. Viele Haiarten sind heute bedroht, also da gibt es überhaupt, und das sollte inzwischen längst verboten sein, aber ob das so eingehalten wird, vermag ich nicht zu sagen, eine Schweinerei mit dem englischen Ausdruck Finning. Dass man Haie gefangen hat, nur um ihnen die Flossen abzuschneiden für Haifischsteak. Und den Rest des Haies hat man wieder ins Wasser zurückgeworfen. Was bitte ist ein Hai ohne Flossen? Das Tier ist zum elendigen Tod, zum Sterben verurteilt. Also das sollte, wenn es nicht ist, dramatisch verboten werden. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Haifischsteak gegessen, vor vielen Jahren, und damals wusste ich noch nicht, was mit den Haien gemacht wird. Seither würde ich das nicht mehr essen und sage das auch immer wieder, bitte, Sie brauchen so einen Haifischsteak. Hier im Alpinenraum werden genug Fische gezüchtet, Saiblinge und so weiter, und denen sie sich gütlich tun können und denen vorher nicht die Flossen abgeschnitten werden. Also lassen wir die Haie in Ruhe. Die vierte Ursache des Aussterbens ist eine gewissermaßen indirekte, aber immer wieder in der gesamten Geschichte der Menschheit gut dokumentiert, nämlich das Ansiedeln von fremden Arten in bestimmten Gebieten. Zum Beispiel, vielleicht ein sehr eindrucksvolles Beispiel, hat man im Jahre 1958 auf einer kleinen Insel im Galapagos-Archipel einen Ziegenbock und zwei Geißen verfrachtet. Da gab es keine Ziegen und Sonstiges. Was ist passiert? Halten Sie sich fest. In nur 15 Jahren, nachdem die Ziegen auch keine Konkurrenten hatten, in nur 15 Jahren sind aus den drei Ziegen, 30.000 Ziegen geworden. Ziegen sind ja recht erfolgreiche, wenn man sie lässt, in Ruhe lässt. Sehr gute, pflanzen sie sehr gut fort. Ja, Ziegenbock steht ja auch gewissermaßen so ein obszönes Symbol. Also in kurzer Zeit sind aus drei Ziegen, aus einem Geißbock und zwei Geißen, 30.000 Ziegen geworden. Sie können sich denken, was die gemacht haben. Die haben die ganze Insel kahl gefressen. Es mag dort auch dann Pflanzenarten gegeben haben, die es sonst nirgends gibt. Die gibt es heute halt eben nicht mehr. Die sind dann von den Ziegen ausgerottet worden, indirekt natürlich wiederum von Menschen, weil die Ziegen ja nicht von alleine auf die Idee kamen, sie auf einer Insel dort niederzulassen, sondern hingebracht worden sind. Und da gibt es unzählige andere Beispiele, wo also etwa Kaninchen einge, angesiedelt worden sind oder Mungos, um Schlange zu bekämpfen. Mungos haben dann sehr wohl auch dort, wo man sie hingebracht hat, zur Reduktion, zur Dezimierung von Schlangen beigetragen, aber Nebeneffekte, an die kein Mensch gedacht hat. Mungos fressen auch sehr gerne Eier. Und die haben dann auch die Vogelfauna dezimiert. Also auch das ist ein vielleicht gar nicht so unwichtiger Aspekt, nicht? Das ist das Ansiedeln von Arten, wo sie sozusagen nicht hingehören, durch den Menschen führt zum Prozess des Aussterbens anderer Arten. Ich glaube, das sind die wichtigsten Ursachen für das derzeitige Aussterben. Ich sage jetzt derzeitiges Aussterben, aber die Sache geht ja, wie ich schon vorhin gesagt, viel weiter in die Geschichte zurück. In die letzte Eiszeit. Damals sind in einem Zeitraum von etwa 10.000 bis 30.000 Jahren zahlreiche Großsäugetiere ausgestorben. Am bekanntesten vielleicht die Mammuts in Sibirien. Große Elefanten, bis zu 4 Meter groß. Es sind in Amerika Mastodonten, auch elefantenartige, auch ziemlich imposante Tiere, zu der Zeit ausgestorben. In Südamerika Riesenfaultiere, so groß wie Nashörner. In Australien Riesenbeuteltiere, auch so groß wie Flusspferde oder Nashörner. Und man dachte lange Zeit, ja, das waren klimatische Ursachen, da gab es also überhaupt sonstige natürliche Ursachen, die dazu geführt haben, dass viele dieser Großsäugetiere in relativ kurzer Zeit ausgestorben sind. Heute glaubt man es besser zu wissen, dass zumindest viele dieser Tiere an der Überjagung durch den Menschen eingegangen sind. Weil zu der Zeit der noch steinzeitliche Mensch über relativ eine sehr ausgeklügelte Jagdtechnik verfügte und auch in etwas größeren Gruppen lebte und kollektiv durchaus auch sich erlauben konnte, ganz große Tiere anzugreifen. Und auch durch bestimmte Listen, also nicht nur jetzt primitiv drauf losschlagen, sondern wir wurden schon Fallen gebaut und Fallen gestellt. Es gab so eine Art wie Treibjagden und ähnliches mehr. Und das Ganze sehr massiv betrieben, erklärt durchaus plausibel, dass diese Großsäugetiere in der letzten Eiszeit nicht einer dann plötzlichen Erwärmung oder sonst irgendeiner klimatischen Ursache zu Opfer gefallen sind, sondern primär den Menschen. Und es gibt dafür auch noch einen Indikator, nämlich immer dann, und das kann man ja relativ gut rekonstruieren, wenn ein Kontinent oder eine Insel in der Region von Menschen zum ersten Mal besiedelt wurde, Australien, Neuseeland und so weiter, Amerika, nicht? Immer dann, wenn Menschen sich dort niederließen, das ist eine signifikant hohe Zahl, signifikant hohe Aussterbensrate zu verzeichnen. Also das kann kein Zufall sein. Das heißt, der sogenannten Klimahypothese stellt man heute in der Regel die Ausrottungs- oder konkreter so die Überjagungshypothese zur Seite. Das heißt nicht einfach zur Seite, sondern dafür sprechen mehr Argumente, als man das die längste Zeit gedacht hätte. Also der Prozess des heutigen der Ausrottung, hier nur zur terminologischen Klarstellung noch, wenn man von Aussterben spricht, so ist das in der Evolution, wie gesagt, ein völlig normaler, natürlicher Vorgang. Ausrottung bedeutet der gezielte Eingriff einer bestimmten Art, dafür kommt nur Homo sapiens heute in Frage, auf andere Arten durch Zerstörung von Lebensräumen, gezielte Bejagung, Überfischung und so weiter. Das ist Ausrottung, also ein Unterschied zum Aussterben. Ein weiteres Beispiel aus historischer Zeit. Auf Neuseeland lebten früher 13 Arten von straußenähnlichen Vögeln. Das waren die sogenannten Moas, deren größte Art über 3 Meter groß wurde. Flugunfähige, recht friedfertige Vögel, die dort gelebt haben. Und als die Maori vor ungefähr 1000 Jahren von den polynesischen Inseln herkommend Neuseeland besiedelt haben, ging es mit den Moas bergab. Es dauerte nur 700 Jahre, als die letzte der 13 Moa-Arten ein für alle Mal verschwand. Die Male haben diese Vögel, die relativ plump waren, flugunfähig, ganz massiv gejagt. Sicher kann man die auch gut essen. Und damit waren für diese imposanten 13 Vogelarten das ausgekommen. All diese Beispiele zeigen natürlich, überflüssig eigentlich das zu betonen, dass der Mensch dazu tendiert, ob jetzt irgendwo auf Inseln oder wo auch immer, im Kleinen wie im Großen, ziemlich bedenkenlos, jetzt im buchstäblichen oder auch übertragenen Sinne, auf die Jagd zu gehen. Ausbeuten, solange etwas da ist, solange es geht. Und das wurde eben, das wird eben nicht erst, und deswegen ist das sehr wichtig, es ist nicht erst die heutige technologische Zivilisation westlicher Prägung, die also für die Auslöschen, die Ausrotten von Organismenarten, von unzähligen Arten verantwortlich ist, sondern der Prozess begann schon wesentlich früher. Nur die Mittel haben sich natürlich geändert. Wenn man jetzt nochmal in die Steinzeit kurz zurückgeht, in der Altsteinzeit Wälder zu roden, wäre ein ungemein mühsames Unterfangen gewesen. Bis man mit primitiven Steinspitzen und so weiter einen Baum, einen kräftigen Baum fällt, also das dauert Tage, hätte Tage gedauert wahrscheinlich. Also von Roden von Wäldern konnte damals keine Rede sein. Der Prozess der Roden begann aber in der Antike. Vor allem die alten Römer haben ja Italien mehr oder weniger, Italien hat ja kaum Wälder, das haben schon die alten Römer erledigt. Aber nochmal, es ist eine Frage, ob im kleinen Stil oder kleinen Regionen zum Beispiel gerodet wird oder eben global. Man muss ja vergegenwärtigen, die tropischen Wälder sind ja nicht begrenzt auf ein paar kleine Inseln, das geht von Südamerika, Afrika bis Südostasien. Und man befürchtet, dass in den nächsten Jahrzehnten, also in einigen Ländern gibt es nur ein paar Prozent des ursprünglichen Bestandes dieser Wälder, und dass in einigen Jahrzehnten sie vielleicht zur Gänze verschwunden sein werden, falls nicht Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Welche Konsequenzen das allerdings hätte, das scheint sich noch niemand überlegt zu haben, und das scheint auch nicht so ganz klar zu sein. Denn es passt ja wohl zu unserer Kurzzeitperspektive und zu den vorhin erwähnten Verhaltensdispositionen des steinzeitlichen, unserer steinzeitlichen Ahnen, dass er auch keine Ahnung hat, wie weit er gehen kann, ohne sich selber das Grab zu schaufeln. So wie die Maya und die Bewohner der Osterinseln, die ich eben zu dem Zweck erwähnt habe, offenbar sich keine Gedanken gemacht haben, was sein wird, und offenbar keineswegs vernünftig gewirtschaftet haben, sondern einfach alles gerodet haben. So macht das der heutige zivilisierte Mensch natürlich auch, aber in noch viel höherem Ausmaß und wesentlich schneller, weil er auch noch viel kompliziertere und effizientere, unter Anführungszeichen, Technologien zur Verfügung hat. Aus all dem ist vielleicht schon einmal abzusehen, warum. Oder klargemacht, warum der Mensch eine Naturkatastrophe ist, und zwar eine von ungeahntem Ausmaß. In dieser kurzen Zeit, wenn wir die Evolutions-, die erdgeschichtlichen Zeiträume uns vergegenwärtigen, die Jahrmillionen, Jahrmilliarden betragen, sahen wir es hier mit Zeit Dimensionen zu tun, die also auf keine Zeitskala eigentlich mehr hineinpassen, die sind zu klein. Und in diesen kurzen Zeiträumen hat der Mensch die Erdoberfläche stärker verändert, als das über lange Zeiträume hinweg sogar durch viele Katastrophen der Fall gewesen ist. Und der Schuss könnte nach hinten losgehen, nämlich den Menschen selber treffen. Also bevor wir uns Gedanken machen und fürchten, dass uns vielleicht Außerirdische besuchen könnten, und bevor weiterhin Projekte gefördert werden, um Außerirdische zu finden, hielte ich es für sinnvoller, die heute noch lebenden, aber noch nicht bekannten irdischen Lebewesen zu finden. Ja, da gibt es ja noch so viel zu entdecken, dazu brauchen wir Außerirdische. Erledigen wir hier auf der Erde zuerst unsere Hausaufgaben Und wenn hier wirklich alles entdeckt und beschrieben ist und gut geschützt ist, dann können wir ja immer noch schauen, ob wir vielleicht nicht auch andere Planeten retten können, bevor die nicht zu uns kommen oder sonst irgendwas passiert. Also soweit der Mensch als eine Naturkatastrophe. Jetzt gleich ein Ausblick auf die nächste Vorlesung. Ich habe gesagt, der Mensch ist ja auch eine Kulturkatastrophe. Aus einigen meiner Zwischenbemerkungen, meist ironischer Art, werden Sie schon einiges ahnen. Der Mensch tendiert auch dazu, was er selber sich kulturell aufgebaut hat, auch zu zerstören. Die gesamte Geschichte der Menschheit, davon war schon zum letzten Mal die Rede, er zieht sich wie ein roter Faden, eine Tendenz, wenn man so will, fast ein Naturgesetz, dass eine nämlich technisch hochentwickelte Kultur, welcher Art auch immer, wenn sie auf eine technische weniger hochentwickelte Kultur traf, diese zweitgenannte dezimiert und überhaupt zerstört hat. Wie viele Kulturen der Vergangenheit, es überhaupt schon gab, das ist sehr schwer zu sagen. Die Zahlen, die dann zum nächsten Mal kommen werden, sind natürlich wesentlich kleiner als die Zahl der Arten, aber dann eindrucksvoll genug noch. Natürlich geht die Zerstörung von Kulturen vielfach mit der Zerstörung der Natur Hand in Hand. Das sind ja nicht zwei unterschiedliche, völlig unterschiedliche, voneinander getrennte Vorgänge. Das geht Hand in Hand, denn indem man natürliche Lebensräume zerstört, nimmt man zum Beispiel und vor allem jenen Völkern die Lebensräume weg, die noch als indigene Völker in verschiedenen, vor allem tropischen Regionen leben. Das heißt, man muss diese Völker gar nicht erst ausrotten, auch wenn das vielleicht die Tendenz mancher diktatorischer Politiker wäre. Man braucht ja nur den Lebensraum wegzunehmen, die Felder zu roden, dann gehen die genauso ein wie andere Arten. Nur ist hier dann zusätzlich zum Artenzerstören auch eine Zerstörung von Kulturen hervorzuheben, und da manifestiert sich der Mensch eben als eine Kulturkatastrophe. Ja, ungefähr dies wollte ich heute hier quasi anbringen. Gibt es noch Fragen dazu oder Bemerkungen? Gut, wenn soweit alles klar ist, dann wünsche ich einen schönen Abend noch. Danke für Ihr Interesse und wir sehen uns dann, wie gesagt, heute in 2 Wochen wieder.